RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Abend. Die Bundesregierung hat in ihrer Asylpolitik einen Rückschlag erlitten. Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist laut einer Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes rechtswidrig. Im konkreten Fall ging es um drei Somalier, die von Frankfurt-Oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Innenminister Dobrindt sieht aber dennoch keinen Grund, etwas an der Praxis zu ändern.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock ist zur Präsidentin der UNO-Generalversammlung in New York gewählt worden. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt. Bei der geheimen Wahl erhielt Baerbock 167 Stimmen. Sie tritt ihr Amt Anfang September an. Aus New York Martin Ganselmeier.
In ihrer Rede nach der Wahl kündigte Baerbock an, dass sie sich in ihrer einjährigen Amtszeit um die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten kümmern will. Gleichzeitig werde sie sich für Reformen einsetzen, um die Vereinten Nationen auch in schwierigen Zeiten zu stärken.
Die Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Das Gespräch in Istanbul dauerte etwa eine Stunde. Einen Durchbruch gab es nicht. Beide Seiten vereinbarten aber erneut, Kriegsgefangene auszutauschen, diesmal vor allem schwer verletzte und junge Menschen. Außerdem sollen tausende Leichen übergeben werden. Mit Unterstützung des Software-Milliardärs Hasso Plattner soll ein neuer Universitätsstandort in Potsdam entstehen. Das teilten dessen Stiftung und die Landesregierung mit. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
Bei den French Open in Paris ist Turnierfavorit Novak Djokovic ins Viertelfinale eingezogen. Er besiegte den Briten Cameron Norrie klar in drei Sätzen. Damit trifft Djokovic übermorgen auf den Deutschen Alexander Zverev. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht ist es gering bewölkt und überall trocken, später im Norden etwas Nebel bei 12 bis 7 Grad. Morgen wird es meist freundlich und es bleibt trocken bei 23 bis 26 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz ist zwischen Lübbenau und Duben nach einem Unfall gesperrt. Dann Österreich, die A14 Rheintal-Walkau-Autobahn ist zwischen Bregenz und dem Pfändertunnel wegen einer Einsatzübung bis etwa 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird durch Bregenz umgeleitet. Die A19 Rostock Richtung Berlin ist zwischen Kabelstorf und Lage nach einem Unfall gesperrt. Dann die A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach. Zwischen Rheinbach und Swisttal wird ein LKW geborgen. Das kann dauern, voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden. A66 Frankfurt Richtung Wiesbaden zwischen Wiesbadener Kreuz und Wiesbaden-Erbenheim. 4 Kilometer stockender Verkehr wegen Markierungsarbeiten. A95 München Richtung Garmisch-Partenkirchen ist in Höhe München-Kreuzhof nach einem Unfall gesperrt. Eine Meldung noch aus Berlin. Die A113 ist zwischen Schönefeld-Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info. Ich bin Philipp Kaver und wünsche Ihnen einen guten Abend an diesem Montag. Dass es knapp werden würde, stand schon nach dem ersten Wahlgang fest. Und am Wahlabend gestern ging es in Polen immer noch haarscharf zu. So gab es in die Morgenstunden, nur dass sich da die Reihenfolge der beiden Präsidentschaftskandidaten mit sanften Prozentverschiebungen aber eben doch entscheidend gedreht hatte. Mit Karol Nawrocki steht jetzt ein Mann an der Spitze des polnischen Staates, der die Europa- und Außenpolitik der Regierung Tusk durchkreuzen und den Wandel in Polen zurück zur Freiheit und Rechtsstaatlichkeit weiter bremsen dürfte. Martin Adam fasst den Tag in Warschau zusammen.
Für viele Menschen in Polen war das Wahlergebnis am Montagmorgen ein Déjà-vu. Für Andrzej Duda zum Beispiel, den amtierenden Staatspräsidenten. Auch Duda hatte 2020 mit nur 51% gewonnen. Auch Duda war mal von PiS-Chef Jarosław Kaczynski als unbekannter Kandidat ins Rennen geschickt worden. Und so wie Duda wird wohl bald auch Wahlsieger Karol Nawrocki vor allem damit beschäftigt sein, die Regierung um Donald Tusk zu bremsen. 370.000 Stimmen mehr hat Dr. Karol Nawrocki bekommen. Das hat ihm den Sieg verschafft, eine deutliche Überlegenheit. Ich freue mich darüber, denn Karol Nawrocki hat angekündigt, er werde die Politik fortsetzen, die ich von Präsident Lech Kaczynski übernommen und in all den Jahren realisiert habe. Lech Kaczynski, der 2010 beim Absturz der polnischen Regierungsmaschine in Smolensk verunglückte Zwillingsbruder von PiS-Chef Jarosław Kaczynski. Für die andere Hälfte Polens, die für Rafał Trzaskowski gestimmt hat, dürfte es ein unangenehmes Déjà-vu gewesen sein. Waldemar Pawlak zum Beispiel von der mitregierenden PSL befürchtet, die Regierung um Donald Tusk werde kaum noch Handlungsfreiheit haben. So aggressiv, wie sich die PiS heute schon verhält, wird das eine sehr schwierige Präsidentschaft. Die Regierung muss in so einer Situation lernen, ohne die Verabschiedung neuer Gesetze zu regieren. Man kann nicht einfach das Handtuch werfen und aufgeben. Nur tut die Regierung seit anderthalb Jahren bereits genau das. Mit Verordnungen steuern, vorbei am Präsidenten, der jedes Gesetz unterschreiben muss und das oft genug verweigert. Mit mäßigem Erfolg. 51-49% war das Wahlergebnis. Entsprechend geteilt ist die Stimmung in Warschau am Tag danach. Igor ist schockiert. Schrecklich. Es ist zum Heulen, dass der Gewinner ein Zuhälter, ein Krimineller ist. Er soll unser Land auf der internationalen Bühne vertreten. Es wird mit Sicherheit einen großen Konflikt in der Regierung geben, weil er alle Gesetze blockieren wird. Auch Elżbieta hätte lieber Rafał Trzaskowski als Präsidenten gesehen.
Trzaskowski wäre ein viel, viel besserer Präsident gewesen und ich will als Präsidenten keinen Hooligan und Zuhälter, der Leute betrogen und gestohlen hat. Ich habe Angst, dass sie uns aus der EU herausführen und dass es schreckliche Armut geben wird.
Radosław auf der anderen Seite findet das Ergebnis gut. Trzaskowski und Tusk seien doch, wie von der PiS seit Jahren erklärt, Lakaien der Deutschen und damit an Polens Niedergang interessiert. Das wird schon in Ordnung sein, besser als mit diesem Tolpatsch, denn mit ihm könnten sie, unter anderem die Deutschen, alles machen. Mit Tolpatsch meint Radosław Rafał Trzaskowski. Der meldet sich nach langem Schweigen mit einem Post bei X. Trzaskowski entschuldigt sich für die Niederlage und sagt, danke für alles, auf Wiedersehen. Auch für ihn war es ein Déjà-vu. 2020 hatte er gegen Andrzej Duda verloren, ebenfalls knapp mit 49%.
Nawrockis Sieg ist ein Rückschlag für die polnische Regierung um den liberal-konservativen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Der hat jetzt angekündigt, im Parlament die Vertrauensfrage stellen zu wollen, als Test gewissermaßen für seine Regierung. Tusk machte in einer Fernsehansprache am Abend deutlich, dass er die Regierungsarbeit auch unter der Präsidentschaft von Nawrocki fortsetzen wolle. Über den Wahlausgang in Polen und die daraus erwachsenden politischen Perspektiven hat mein NDR-Kollege Markus Schubert mit Piotr Buras gesprochen. Er leitet das Warschau-Büro des European Council on Foreign Affairs. Zuvor arbeitete er als Journalist bei der größten polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza und er hat ihn gefragt, müsste nicht Karol Nawrocki beim Gratulationsanruf von Friedrich Merz mit einem fröhlichen Danke Deutschland antworten? Haben die unilateralen Zurückweisungen der Regierung Merz und seines CSU-Innenministers die Anti-Deutschland-Töne im Wahlkampf nicht perfekt grundiert?
Ja, das stimmt. Also, dass die Zurückweisung von der Grenze oder vor allem das Narrativ darüber, dieses ständige Gerede von den vielen Migranten, die nach Polen angeblich zurückgewiesen werden. Das hat den Populisten in Polen natürlich in die Hände gespielt. Aber ich glaube nicht, dass das das wahlentscheidende Thema gewesen ist bei dieser Wahl. Aber das hat natürlich diese europakritische Propaganda von Nawrocki auch befeuert.
In Schlesien und Pommern und in den großen Metropolen Polens strich Trzaskowski Siege ein. Im Karpatenvorland sieht es völlig anders aus. Grob gesagt, im Osten des Landes. Warum und was kann die Regierung Tusk tun, um solche Unterschiede zu überbrücken oder zu überwinden? Oder ist das ein politisches Stadt-Land-Naturgesetz, das in Frankreich oder Österreich ja genauso greift?
Ja, also dieses Stadt-Land-Gefälle ist in Polen sehr sichtbar. Und zwar nicht, das ist nicht das erste Mal, dass wir eben diese Zweiteilung des Landes auch haben, im Hinblick auf die Unterstützung von politischen Parteien oder Präsidentschaftskandidaten. Also das ist ja das gleiche Muster, das sich bei jeder Wahl praktisch wiederholt, dass der Westen und größere Städte die liberalen Kandidaten wählen, der Osten Polens und die Landbevölkerung tendiert eben die konservativen rechten Kandidaten zu unterstützen. Ob sich damit etwas machen lässt, das ist natürlich eine Jahrzehntaufgabe oder Jahrhundertaufgabe. Aber ich glaube, das Problem von Davor Trzaskowski, dem unterlegenen liberalen Kandidaten, bestand im Grunde genommen darin, dass er nicht in der Lage war, eben dieses liberale Potenzial oder dieses progressive Potenzial der polnischen Wählerschaft hundertprozentig auszuschöpfen. Und dass diese Mobilisierungsstrategie von ihm in den letzten Wochen der Wahlkampagne hat eben nicht geglückt. Und das ist ein Teil der Erklärung dafür, dass er diese Wahl verloren hat.
Ist seit heute im Grunde Wahlkampf für die nächste Parlamentswahl, weil zumindest die PiS daran arbeiten wird, dass Tusk und seine Koalition scheitern, wo es nur geht?
Ja, also die einzige Mission oder Aufgabe von Nawrocki im Präsidialamt wird es sein, praktisch die Regierung Tusk zu unterminieren und den Weg der PiS-Partei zurück zur Macht zu ebnen. Insofern, ja, das ist schon der Beginn eines neuen Wahlkampfes mit einem völlig offenen Ausgang. Stand heute würden die rechten und radikal rechten Parteien eine Mehrheit bekommen.
Und welchen europapolitischen Kurs kann Tusk dann jetzt überhaupt steuern? Und wie können Parlament und Kommission in Brüssel ihn unterstützen oder wäre das kontraproduktiv? Und Tusk muss womöglich auch den nationalistischen Sound verstärken.
Naja, das war schon in den vergangenen Jahren oder Monaten der Fall. Also wenn es um die Migrationspolitik ging oder Klimapolitik, Souveränitätsfragen, Ukraine, da war dieser harte Sound ziemlich hörbar. Auch bei Tusk als Antwort auf diese veränderte auch innenpolitische Lage. Das wird jetzt möglicherweise nicht anders sein, weil der Spielraum von Tusk, eine progressive, offene, proeuropäische Politik zu betreiben, wird natürlich viel enger sein mit Nawrocki als Präsident. Nicht nur wegen seiner verfassungsrechtlichen Rolle als Präsident, sondern wegen der allgemeinen Stimmung im Lande, deren Ausdruck Nawrockis Wahl eben ist.
Sagt Piotr Buras, Büroleiter des European Council on Foreign Affairs in Warschau.
Ich kann sagen, mein Krieg ging hier zu Hause weiter. Der Krieg in Afghanistan hört für mich niemals auf.
Killed in Action, die neue Staffel des erfolgreichen Podcasts.
Immer wieder sind uns in den vergangenen Jahren Soldaten und Soldatinnen begegnet, die von ihrer psychischen Erkrankung erzählt haben und eben von ihrem Ringen mit der Bundeswehr.
Unsere Reporter haben ein Jahr lang recherchiert.
Also die letzten Jahre waren für mich ein Albtraum und es ist auch ein Schlag ins Gesicht, dass ich offensichtlich einsatzgeschädigt bin und die Bundeswehr sagt, du bist es nicht.
Also wir haben noch keinen Fall erlebt, der ohne bürokratische Hürden und Schwierigkeiten in der Rehabilitation gestartet.
Uns ist auch klar geworden dabei, Soldaten trifft die Enttäuschung, treffen diese Konflikte besonders hart, weil sie in hohem Maße treu und loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber sind.
Killed in Action. Trauma Bundeswehr. Ab sofort in der ARD Audiothek.
Montagabend, es ist 22.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Dazu begrüßt ihr Thomas Hollmann im Studio. Tennis im Schnelldurchgang, das gab es heute in Paris gleich zweimal. Nicht einmal eine Stunde stand Alexander Zverev auf dem Platz, da gab sein Gegner auf und Zverev zog ein ins Viertelfinale der French Open. Dort trifft Deutschlands bester Tennisspieler auf Novak Djokovic. Der musste gegen seinen Gegner zwar drei Sätze spielen, aber mehr eben auch nicht. Aus Paris Guido Ringel.
Das Training war für Alexander Zverev anstrengender wahrscheinlich als das Match, denn die Partie gegen Talon Griekspoor hatte nur rund 50 Minuten gedauert, dann musste der Niederländer aufgeben wegen einer Bauchmuskelverletzung. Zverev stand also mit nur geringem Aufwand schnell im Viertelfinale und legte deswegen anschließend noch eine Trainingseinheit auf seinen Tagesplan. Eine Stunde und 15 Minuten auf dem Platz, den Rhythmus behalten und den Körper angespannt und warm lassen. Denn Vorbereitung ist alles, erst recht, wenn der Gegner Novak Djokovic heißt. Denn der Serbe ist der nächste Zverev-Gegner in der Runde der besten acht. Djokovic konnte sich mit ein wenig Mühe durchsetzen gegen den Briten Cameron Norrie in drei Sätzen. Die Sensation des Tages aber war der Sieg der Nummer 361 der Weltrangliste bei den Damen. Louise Boisson konnte sich durchsetzen gegen die Nummer 3 der Welt, Jessica Pegula. Das Pariser Tennispublikum also hat jetzt eine Außenseiterin als Hoffnung im Viertelfinale.
Und damit zum Fußball. Die deutsche Frauennationalmannschaft könnte es morgen Abend in Wien eigentlich ruhig angehen lassen. Der Gruppensieg in der Nations League ist unter Dach und Fach und damit auch die Teilnahme an der Finalrunde. Aber das Spiel gegen Österreich ist der letzte Test vor der EM in der Schweiz und da wollen sich alle Spielerinnen noch einmal von ihrer besten Seite zeigen. Aus Wien, Tabea Kunze.
Nach dem berauschenden 4:0 Heimsieg gegen die Niederlande vom Freitag fordert Bundestrainer Christian Wück auch im letzten Spiel vor der Europameisterschaft die volle Überzeugung von seinem Team. Auf vier Positionen wolle er die Startelf im Vergleich zum Niederlandespiel verändern, um noch anderen Spielerinnen die Chance zu geben, sich für einen Platz im EM-Kader zu empfehlen. Sein 23-köpfiges Aufgebot gibt Wück in 10 Tagen bekannt.
Und damit zu den fußballspielenden Männern und der Bundesliga. Die ist eigentlich schon in der Sommerpause, aber in Bremen wurden heute trotzdem nochmal die Journalisten eingeladen, denn Werder stellte seinen neuen Trainer vor. Aus Bremen Heiko Neugebauer.
Horst Steffen sieht sich als ausgesprochenen Familienmenschen, der das, was Familie ausmacht, auch bei Werder Bremen implementieren möchte. Gemeinsamkeit, Vertrauen, aber im Fall der Fälle auch mal eine deutliche Ansprache sind Dinge, die ihm wichtig seien. Aktuell ist Steffen dabei, alles rund ums Weserstadion erst einmal kennenzulernen, sich in die Materie bei Werder einzuarbeiten und die Herangehensweise an die neue Saison abzustimmen. Sein Wechsel von Elversberg nach Bremen sei ziemlich schnell über die Bühne gegangen, so Steffen, der nach eigenem Bekunden auch im Falle eines Elversberger Bundesliga-Aufstiegs zu Werder gekommen wäre.
Abschließend noch eine Meldung aus Köpenick. André Ilic bleibt bei Union Berlin. Der Bundesligist hat den Stürmer fest verpflichtet. Das teilte Union am Abend mit. Ilic war zuvor nur ausgeliehen vom OSC Lille. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Das Hasso-Plattner-Institut und die Universität Potsdam sollen in den nächsten 10 Jahren erweitert werden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke unterzeichnete eine entsprechende Absichtserklärung. Auf dem Potsdamer Brauhausberg soll ein neuer Campus für bis zu 6.000 Studierende entstehen, berichtet rbb24-Reporterin Annette Kufner.
Zufriedene Gesichter auf dem Campus am neuen Palais in Potsdam. Ministerpräsident Dietmar Woidke und Brandenburgs Topmäzen Hasso Plattner sitzen Schulter an Schulter. Laut Woidke ein Tag, an den man sich in Brandenburg noch lange erinnern werde.
Das Hasso-Plattner-Institut wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter an Strahlkraft gewinnen, weit über die Brandenburger, weit auch über die Grenzen der Region hinaus. Zweitens, die Wirtschaft in Brandenburg und Berlin wird massiv davon profitieren. Auch davon bin ich überzeugt. Die Studierenden werden profitieren.
Es sei eine Win-Win-Win-Situation, so Woidke. Am Brauerhausberg soll ein neuer Campus entstehen. In den sollen die Bereiche Sozialwissenschaft und Jura einziehen, die derzeit am Standort Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude dort soll das Hasso-Plattner-Institut übernehmen. Der Mäzen selbst zeigte sich zufrieden. Mit dem Projekt erfülle er sich einen Traum. Das Ziel?
Wir wollen schon auf dem Weg sein in die erste Reihe der deutschen Informatik. Fakultäten.
Bis 2035 sollen sowohl der neue Campus am Brauhausberg als auch die Erweiterung des HPI in Babelsberg fertig sein. Aber schon heute soll die Strahlkraft des Projekts Wissenschaftler aus aller Welt anziehen, vor allem aus den USA, sagt Hasso Plattner.
Was meine Kontakte in Amerika sagen, es ist schlicht und einfach fürchterlich, was passiert. Ob es Stanford ist, Princeton ist, Carnegie Mellon oder Harvard. Also wir haben eine historische Chance, die nächsten 3,5 Jahre aufzuholen.
Wie viel Geld genau in das Projekt fließt, das wollen die Beteiligten nicht sagen. Laut Universität Potsdam ist es die größte private Zuwendung, die eine Uni in Europa jemals bekommen hat.
Aus Potsdam, Annette Kufner. Berlin ist bei der Erzeugung von Windenergie bundesweites Schlusslicht. Zwar ist in einem Stadtstaat der Platz ja auch knapp, aber Bremen und Hamburg zeigen, dass auch in Ballungsräumen mehr geht. Per Gesetz muss jedes Bundesland auf einem Teil seiner Landesfläche Windräder bauen. Jetzt hat der Senat den nächsten Schritt dazu getan, berichtet rbb24-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
In Blankenfelde, ganz im Norden Pankows, auf den Rieselfeldern in Gartow oder in der Krummdammer Heide unweit des Mückelsees. Hier könnten sich zukünftig die Rotorblätter von bis zu 230 Meter hohen Windrädern drehen. Insgesamt 8 große Areale hat der Senat als mögliche Bereiche für Windenergie identifiziert. Dafür muss aber zunächst der Flächennutzungsplan geändert werden. Das erforderliche Verfahren hat Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, angeschoben. Gleichzeitig dämpft Gäbler aber die Erwartung, dass nun alles ganz schnell geht oder gar schon konkrete Entscheidungen über den Bau von Windrädern gefallen sind.
Der Flächennutzungsplan weist Möglichkeiten aus, um eben eine Grobsortierung zu haben. Und genau das ist das, was jetzt passiert, dass wir sagen, diese Flächen könnten grundsätzlich geeignet sein für Windkraftanlagen. Ob sie es wirklich sind, muss dann im Detail nochmal untersucht werden bei der Bauleitplanung bzw. der Baugenehmigung.
Für Kritiker der Windräder, ob nun Tierschützer oder Anwohner, kommt jetzt die Phase, in der sie Einwände geltend machen können. Ab dem 10. Juni läuft einen Monat lang die Beteiligung der Öffentlichkeit. Bedenken seien dabei ganz normal, sagt Bausenator Gäbler.
Die müssen aber dann auch substanziiert werden. Windräder sind halt keine Geschmacksfrage, auch wenn ich das verstehe bei einigen, sondern es ist halt eine Frage der technischen Umsetzbarkeit und der Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Menschen.
Grundsätzlich hinter dem Ausbau der erneuerbaren Energien steht der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Kritisch sieht er aber insbesondere, dass auch Flächen im südlichen Grunewald oder um den Teufelsberg in die engere Auswahl gekommen sind. BUND-Sprecher Nikolaus Schuster.
Der Senat hat es vor allem unterlassen, potenziell geeignete Flächen zu untersuchen, die zum Beispiel durch Industrie oder Verkehr geprägt sind. Also große Bahnbetriebsanlagen oder auch Gewerbeflächen.
Was sich der BUND noch wünscht, ist mehr Tempo. Die gesetzlichen Vorgaben seien schließlich eindeutig. Bis 2027 muss Berlin 0,25% seiner Landesfläche als mögliche Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen ausweisen. Bis 2032 muss dieser Nachweis sogar für 0,5% der Landesfläche erbracht werden. Insgesamt geht es um eine Fläche, die in etwa der des ehemaligen Flughafens Tegel entspricht.
Jan Menzel aus der Redaktion Landespolitik Berlin. Hitze kann töten. Mit den steigenden Temperaturen rückt in Berlin der Schutz vor Hitze, etwa von Obdachlosen, wieder auf die Agenda. Eigentlich sollte Berlin schon einen Aktionsplan haben. Wie weit er bereits gediehen ist, das hat rbb24-Reporter Sebastian Schöbel recherchiert.
Als die Schöneberger Hitzehilfe 2022 unweit des U-Bahnhofs Kurfürstenstraße eröffnete, war sie die erste ihrer Art in ganz Deutschland. Entsprechend wenig Erfahrung hatte man, sagt Janette Werner vom Betreiber, dem Internationalen Bund Berlin-Brandenburg.
Dann haben wir einfach gesagt, oh, kommt rein, ne, es ist genug Platz, der Garten ist groß, alles gut. Ne? Das haben wir leider sehr schnell lernen müssen, dass das irgendwann wirklich seine Kapazitätsgrenze hat. Wir hatten dann durchschnittlich über 60 Personen hier vor Ort und dann führt es zu Eskalation.
Denn die Gäste, wie man sie hier nennt, kommen aus sehr unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen. Obdachlose, unter ihnen viele aus Osteuropa, mit Drogenproblemen oder psychischen Belastungen, aber auch Prostituierte und auch ältere Menschen aus der Umgebung, die allein sind und Hilfe benötigen. Und im Sommer vor allem Abkühlung suchen. Das ist es, was die Hitzehilfe auch in diesem Jahr wieder leisten soll, nicht nur in Schöneberg. Auch andere Bezirke haben wieder Maßnahmen und Projekte geplant. Sonnencremes werden verteilt, Schirme oder Schutzfolien zur Verschattung, zum Beispiel in Kitas oder Altenheimen, aufgespannt und Ventilatoren werden aufgestellt.
Die Statistiken sagen es uns, die Zahl der Hitzetoten übersteigt die Zahl der Verkehrstoten, aber Hitzetote sind natürlich viel weniger sichtbar,
sagt Gesundheitssenatorin Ina Ciborra. Rund 6000 Menschen sind 2023 und 2024 laut Robert-Koch-Institut an den Folgen extremer Hitze gestorben. Mit dem Klimawandel und immer heißeren Sommern, so wie letztes Jahr, könnte diese Zahl noch steigen, so die Befürchtung.
Hitze tötet Menschen,
stellt Peter Bobbert, Präsident der Ärztekammer Berlin, fest.
Hitzeschutz ist etwas Gemeinsames, etwas zutiefst Solidarisches, nämlich sich um die Menschen zu kümmern, die eben vor Hitze am meisten in Gefahr sind.
Und dazu zählen nicht nur Obdachlose, so Bobbert, sondern auch Senioren, Kinder, Schwangere oder Menschen mit Vorerkrankungen und auch die Menschen, die tagsüber draußen arbeiten müssen, Bauarbeiter zum Beispiel. Um die Schutzmaßnahmen auszubauen, wäre ein Hitzeaktionsplan sinnvoll. Genau den hat der schwarz-rote Senat vor gut einem Jahr angekündigt. Aber der ist noch in Arbeit, so Ciborra.
Das ist ein Riesenvorhaben, komplett ressortübergreifend. Und wenn ich das richtig sehe, werden wir es vor der Sommerpause nicht schaffen. Das wird dann also im Herbst sein.
Und danach, so die SPD-Politikerin, werde der große Plan in 12 Bezirkspläne umgesetzt werden müssen, was wohl noch mal dauern dürfte. Bis dahin bleibt die Hitzehilfe in Schöneberg wohl die einzige Einrichtung ihrer Art in Berlin.
Berlin geht also erstmal noch ohne Plan in die bevorstehende Sommerhitze, das berichtete Sebastian Schöbel. Der Großbrand auf dem Gelände einer Palettenfirma in Marzahn gestern Abend dauerte offenbar länger als nötig. Erst heute war das Feuer gelöscht. RBB24-Reporterin Oda Tischewski hat nachgefragt, woran das gelegen hat und was den Brand auslöste.
3 ausgebrannte Lagerhallen, mehrere zerstörte Lkw und unzählige vernichtete Holzpaletten. Das ist die Bilanz des Großbrandes am Marzahner Pyramidenring. Große Schäden, denn die Brandbekämpfung war schwierig, beschreibt Vincent Kasch, Sprecher der Berliner Feuerwehr, am Tag nach Ausbruch des Brandes.
Vor Ort befanden sich unterschiedliche Materialien dicht gelagert, sodass das Feuer sich schnell ausbreitete. Um da sinnvoll löschen zu können, brauchten wir massiv Löschwasser. Und das war vor Ort durch die örtliche Wasserversorgung nicht gegeben. Da war nur eine relativ kleine Leitung. Über mehrere hundert Meter weit mussten wir Schlauchleitung verlegen, um dann aus einem öffentlichen Gewässer dort Wasser rauszupumpen.
Doch eine mangelhafte Versorgung mit Löschwasser, gerade bei einem Großbrand wie diesem, sei kein Einzelfall, so Kasch. Deswegen sei auch schweres Gerät wie mobile Löschwassertanks oder Löschboote unverzichtbar und dürfe keinesfalls dem Rotstift zum Opfer fallen. Denn im Ernstfall könne es Schlimmeres verhindern.
Es ist eben davon auszugehen, dass nicht überall in Berlin eine hervorragende Wasserversorgung da ist. Das heißt, wir müssen uns auch mit unseren Konzepten, mit unserer Technik darauf einstellen. Und das bedeutet auch, wir dürfen bei der Feuerwehr nicht sparen. Wir müssen Geld haben, auch beispielsweise für Tanklöschfahrzeuge. Und wir müssen eben den Brandschutz nicht vergessen, sondern müssen eben uns auch damit weiter auseinandersetzen.
Der gestrige Brand am Pyramidenring war nicht der erste an diesem Ort. Bereits im Dezember 2024 hatte sich eine Gruppe, die sich Switch of Betonindustrie nennt, auf der Plattform Indymedia dazu bekannt, 2 Brände gelegt zu haben, einen davon am Pyramidenring. Bei diesen Bränden wurden Maschinen und Gebäude 2 Unternehmen stark beschädigt. Das Bekennerschreiben stellt einen Bezug zum Bau der A100-Erweiterung her, an dem beide beteiligt waren. Auch direkt neben der Palettenfirma, die gestern Nacht brannte, befindet sich ein Unternehmen, das in Berliner Autobahnprojekte involviert ist. Und die Polizei geht mittlerweile auch in diesem Fall von Brandstiftung aus. Vincent Kasch appelliert angesichts solcher wiederkehrender Großbrände nachdrücklich, für eine stabile Deckung an Personal und Finanzierung bei der Berliner Feuerwehr zu sorgen.
So ein großer Brand zieht Kräfte zusammen. Wir dünnen das, was eigentlich für den Grundschutz in der Stadt da ist, aus. Und wir müssen da immer wieder auf die freiwilligen Feuerwehren setzen. Und Fakt ist eins, abschmelzen dürfen wir bei unseren Brandbekämpfungseinheiten, bei den Kräften, aber auch bei den Mitteln nicht mehr. Wir sind da sozusagen darauf angewiesen, dass wir unseren Iststand weiterhin behalten.
Vinzenz Kasch von der Berliner Feuerwehr, es berichtete Oda Tischewski. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Nachzuhören wie immer in der ARD Audiothek.
Infonacht. Nachrichten.
Um 22.30 Uhr mit Beate Rüsapp. Bundesinnenminister Dobrindt hält an der Möglichkeit fest, Asylsuchende an der Grenze zurückzuweisen. Damit reagierte der CSU-Politiker auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Aus der Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
Laut gerichtlicher Eilentscheidung ist die Zurückweisung Asylsuchender rechtswidrig. Die Begründung des Innenministeriums für die verschärften Maßnahmen reicht nach Auffassung des Gerichts nicht aus. Bundesinnenminister Dobrindt hat am Abend aber klargemacht, dass an den deutschen Grenzen auch weiter Asylsuchende zurückgewiesen werden. Aus seiner Sicht gibt es keinen Grund, wegen einer Einzelfallentscheidung die Praxis zu ändern. Der CSU-Politiker kündigte an, eine ausführlichere Begründung vorzulegen. Deutliche Kritik kommt aus der Opposition. Linke und Grüne sprechen von Rechtsbruch.
Polens proeuropäischer Regierungschef Tusk will die Vertrauensfrage stellen. Er wolle so bald wie möglich eine Abstimmung im Parlament über seine Koalitionsregierung beantragen, kündigte Tusk am Abend im polnischen Fernsehen an. Aus der Nachrichtenredaktion Birgit Bröchler.
Der Sieg von Rechtsnationalist Nawrocki, der die Stichwahl um das Präsidentenamt mit 50,9% gewonnen hatte, bringt die Tusk-Regierung in Nöte. Das Mitte-Links-Bündnis verfügt im Parlament nicht über genügend Stimmen, um ein Veto des Präsidenten gegen Gesetzesvorhaben zu überstimmen. Tusk befürchtet, dass seine Koalition daran zerbrechen könnte und er seine proeuropäische Politik nicht fortsetzen kann. Sollte aber seine Regierung die Vertrauensabstimmung überstehen, so würde dies zeigen, dass sie immer noch einen Auftrag zum hat.
Russland hat sein Memorandum mit Forderungen an die Ukraine für einen möglichen künftigen Friedensvertrag veröffentlicht. Darin bleibt die russische Führung bei ihren Maximalforderungen. So besteht sie beispielsweise darauf, dass die Ukraine die Halbinsel Krim, die Gebiete Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischschja als Teil der Russischen Föderation international bindend anerkennt. Russlands Gesandte übergaben das Dokument nach Verhandlungen mit der Ukraine in Istanbul an die Vertreter Kiews. Die kündigten eine Prüfung des Katalogs an. Die frühere deutsche Außenministerin Baerbock wird die nächste Präsidentin der UN-Generalversammlung. Das hat das Gremium in geheimer Abstimmung entschieden. Baerbock erhielt 167 Ja-Stimmen, 14 Mitgliedstaaten enthielten sich, 7 Länder stimmten gegen Baerbock. Die Grünen-Politikerin sagte nach der Wahl, sie werde für alle 193 Mitgliedsländer eine ehrliche Vermittlerin sein. Die Grünen-Politikerin tritt ihr Amt im September an. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht häufig trocken, gebietsweise etwas Regen, später Nebel, Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Morgen im Norden heiter und trocken, im Süden zeitweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter, Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Beginnt mit der A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Lübbenau und Duben. Ist die A13 nach einem Unfall gesperrt. Österreich, die A14 Rheintal-Walgau-Autobahn ist zwischen Bregenz und dem Pfändertunnel wegen einer Einsatzübung bis etwa 5 Uhr gesperrt und das in beiden Richtungen. Der Verkehr wird durch Bregenz umgeleitet. Die A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach ist zwischen Rheinbach und Swisttal wegen einer LKW-Bergung voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. A66 Frankfurt Richtung Wiesbaden zwischen Wiesbadener Kreuz und Wiesbaden-Erbenheim Mannheim. 3 Kilometer stockender Verkehr wegen Markierungsarbeiten. Die A95 München Richtung Garmisch-Partenkirchen ist in Höhe München-Kreuzhof nach einem Unfall gesperrt. Und Berlin, die A113, ist zwischen Schönefeld-Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Das war's vom Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Philipp Kaber, guten Abend. Dutzende Treppen, wo eigentlich Rampen sein müssten. Große Klassen, in denen kaum Zeit bleibt für individuelle Förderung und Lehrkräfte, die vieles allein stemmen. Wer Menschen im Bildungssystem zuhört, weiß, vor welchen Herausforderungen sie bei der inklusiven Beschulung in Deutschland noch immer stehen. Der Verband Bildung und Erziehung, kurz VBE, hat erneut eine bundesweite repräsentative Befragung unter Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen durchgeführt. Thema Inklusion an Schulen. Die neue Forsa-Umfrage zeigt nicht nur den aktuellen Stand, sondern auch, wie sich die Lage in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Armin Himmelrath berichtet.
Es hakt bei der Inklusion in Schulen. Der gemeinsame Unterricht für Kinder mit und ohne Behinderung stößt an fast der Hälfte aller Schulen schon baulich an seine Grenzen. 41% der befragten Lehrkräfte in einer aktuellen repräsentativen Studie gaben an, dass ihre Schule überhaupt nicht barrierefrei sei. Trotzdem sieht die Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer Inklusion an Schulen grundsätzlich positiv.
Vor allem diejenigen, die selbst aktuell in einem inklusiven Setting unterrichten.
Sagt Tomi Neckhoff, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, VBE. Der VBE hatte die Umfrage unter mehr als 2700 Pädagoginnen und Pädagogen in Auftrag gegeben.
Aber die Realität zeigt leider auch, dass wir nach wie vor mit viel zu wenig Personal, in viel zu großen Klassen und mit viel zu wenig Unterstützung auskommen müssen. Die Skepsis unter uns Lehrkräften ist hoch, weil viele daran zweifeln, dass wir unter den aktuellen Rahmenbedingungen die Kinder und Jugendlichen ausreichend fördern können.
Das sollte eigentlich längst ganz anders sein. Vor 16 Jahren, im Frühjahr 2009, hatte Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und damit versprochen, umfassende Schritte auf dem Weg hin zu einem inklusiven Bildungssystem zu unternehmen. Nur den Betroffenen geht die Entwicklung viel zu langsam. So wie Susanne Meyer. Sie ist Lehrerin in Mecklenburg-Vorpommern, ebenfalls im Verband Bildung und Erziehung engagiert und arbeitet im Inklusionsbereich. Dort erlebe sie jedoch eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Ich habe mir selbst an vielen Punkten Dinge beibringen müssen, die ich einfach für den Alltag brauchte. Das heißt also, ich habe auch Schülerinnen und Schüler gehabt, die gesondert Lampen brauchten, Lupen brauchten, weil sie einfach nicht schauen können, weil es einfach zu dunkel auch im Raum ist. Die Räumlichkeiten sind einfach nicht gegeben. Also da ist einfach keine Barrierefreiheit und diese Barrierefreiheit brauchen wir mehr denn je an Schule, denn die Klassen werden nicht kleiner, sie werden größer oder bleiben auf dem Stand.
Ein weiteres Problem, die fehlende Ausbildung. Trotz des politischen Inklusionsversprechens von 2009 spiele das Thema im Lehramtsstudium bis heute kaum eine Rolle.
Wenn wir nicht sonderpädagogisch ausgebildet sind, auch das Spektrum von Inklusion kennenlernen durften und konnten und können, können wir natürlich auch nicht so adäquat arbeiten, wie wir das auch brauchen.
Dazu komme die hohe Arbeitsbelastung und das fehlende Personal bei Lehrerinnen, Sonderpädagogen, Schulbegleiterinnen. Kein Wunder, dass Tomi Neckhoff vom Verband Bildung und Erziehung sagt,
viele fühlen sich alleine gelassen und sehen daher den Weiterbestand von Förder- bzw. von Sonderschulen als notwendige Alternative an.
Eine Schulform, die mit der UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich weitgehend verschwinden sollte. Mittlerweile jedoch verfolgt jedes Bundesland eine eigene Strategie, mal mit mehr, mal mit weniger Inklusionsanspruch. Dadurch aber werde die Situation noch komplizierter, sagt Wolfgang Blaschke von der Kölner Elterninitiative Mittendrin e.V. Er vermisst verbindliche, bundesweit gültige Rahmenbedingungen für die Inklusion.
Was ganz schlimm ist, ist dieser Flickenteppich, das ist in jedem Land anders. Also es ist schon schwierig, von Bielefeld nach Köln zu ziehen oder umgekehrt, weil die Schulen schon unterschiedlich sind, auch die Angebote. Und das wird ja nochmal produziert darüber hinaus. Also in Bayern ist es ganz anders wieder. In Thüringen gibt es nur noch die zwei Systeme, Mittelschule und Gymnasium. Das ist eigentlich so eine Entwicklung, wo ich einfach... Oder wir auch immer wieder fassungslos den Kopf schütteln, Man setzt 2009 die Behindertenrechtskonvention in Kraft und dann glaubt man, das war's.
Da müsse politisch deutlich mehr passieren. Die aktuelle Umfrage unter den Lehrkräften zeigt allerdings auch, es gibt Fortschritte, etwa beim Aufbau multiprofessioneller Teams, also mehr als nur eine pädagogische Fachkraft pro Klasse. Auch die grundsätzliche Zustimmung zur Inklusion ist in den vergangenen 10 Jahren gewachsen. Fast 2/3 der Lehrerinnen und Lehrer unterstützen den Ansatz heute. So wie Susanne Meyer. Sie fordert aber deutlich mehr bildungspolitischen Rückenwind.
Inklusion kann wirklich gelingen, wenn wir die Bedingungen endlich verbessern. Sonst bleibt ein schönes Traumideal und dieses Ideal bleibt dann auf dem Papier und im Gespräch, aber bleibt nicht im Klassenzimmer. Und da sind dann auch alle frustriert, die daran beteiligt sind.
Der Forderung nach mehr gesellschaftlichen Anstrengungen für Inklusion schließt sich Tomi Neckhoff an.
Inklusion braucht echten politischen Willen. Es braucht keine Symbolpolitik und auch keine Auslagerung in irgendein digitales Werkzeug. Wer inklusive Bildung will, der muss jetzt investieren in Menschen, in Strukturen und auch in barrierefreie Schulen.
Denn auch das zeigt die aktuelle Umfrage. Vollständig barrierefrei ist in Deutschland gerade einmal jede 5. Schule. Da bleibt noch viel Luft nach oben.
Inklusion an Schulen, über die aktuelle Bestandsaufnahme und die Entwicklung der letzten Jahre berichtete Armin Himmelrath.
Wirtschaft.
Die Häfen der US-Westküste, dort wo bisher die meiste Fracht aus China ankam, diese Häfen, die kämpfen wegen der Zollpolitik von Präsident Trump mit Problemen. Aktuell sind die Importzahlen etwa im Hafen von Los Angeles eingebrochen. Trotz Hoffnung auf Besserung hinterlässt die andauernde Unsicherheit Spuren. Aus Los Angeles berichtet Antje Sieb.
Die riesigen Ladekräne schaffen einen Container nach dem anderen vom Deck des vor Anker liegenden Schiffs hinüber in den Hafen. Dort wird die Fracht per Lastwagen weiterverteilt. Die Häfen von Los Angeles und Long Beach sind die beiden größten in den USA und die wichtigsten für Fracht aus China. In den letzten Monaten gab es immer mehr zu entladen. Kein Wunder, sagt Gene Soroka, Direktor des Hafens von Los Angeles, bei einer Pressekonferenz.
That boost. Der Aufschwung kommt hauptsächlich daher, dass Importeure schnell noch die Lager voll gemacht haben, bevor die Zölle hochgingen. Dieses Muster haben wir seit letztem Jahr sehen können.
Dann kam der erwartete Einbruch. Im Hafen Los Angeles landeten in der ersten Maiwoche rund 30% weniger Importe an als normalerweise.
Volume in the first week of May here at the Port of LA was down more than 30% on the import side of our ledger.
Die sofort spürbare Folge: weniger Arbeit für alle im Hafen.
Fewer containers mean less work.
Weniger Container heißt weniger Arbeit für Hafenarbeiter an den Docks, für Lastwagenfahrer, für Arbeiter in den Lagerhäusern. Das konnte man direkt sehen.
Mittlerweile sind die enorm hohen Zölle von 145% auf chinesische Waren, die Präsident Donald Trump im April verhängt hatte, erstmal wieder vom Tisch. Die USA und China hatten sich auf eine 90-tägige Verhandlungspause geeinigt. Bis zum Ende dieser Frist gelten Zölle von durchschnittlich 30% auf chinesische Waren. Aber auch das bedeutet noch deutlich erhöhte Preise, sagt Soroka.
Remember that these prices are still very much elevated.
Trotzdem werden die Importe jetzt wieder hochgehen. Das erwartet auch Ryan Calkins von der Hafenkommission in Seattle an der nördlichen Westküste. Man müsse sich vorbereiten, um im Sommer genug Arbeitskräfte verfügbar zu haben, sagte er dem Fernsehsender CNN.
We anticipate that by midsummer that we're going to see a surge. We're going to need to staff up to make sure we can operate at full capacity to manage all that.
Auch in Los Angeles rechnet man damit, dass es an den Docks bald wieder mehr zu tun gibt. Allerdings sei sehr schwer vorherzusehen, wie es längerfristig weitergeht.
Looking ahead. With trade policy shifts happening so quickly.
Wenn die Zollpolitik sich so schnell ändert, ist das eine Herausforderung für die Wirtschaft und auch für Häfen. Bei allen meinen Meetings herrscht Unsicherheit vor und geschäftliche Strategien zu entwickeln bleibt schwierig.
Denn Logistik braucht Zeit. Von der Bestellung über Produktion und Auslieferung kann es etwa 3 Monate dauern, bis Ware aus China im Hafen von Los Angeles bereitsteht. Wer auf Vorrat bestellt, hat Lagerkosten. Bei Saisonware ist das Zeitfenster oft eng. Die Unsicherheit werden die US-Kunden wahrscheinlich spüren, sagt Hafendirektor Gene Soroka. auch wenn er davon ausgeht, dass es am Ende eine Einigung geben müsse.
Donald Trumps Zollpolitik bereitet den US-amerikanischen Häfen Probleme. Antje Sieb berichtete aus Los Angeles. Sie hören die ARD-Infonacht in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Zeit jetzt, es ist 22.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vis-à-vis.
Deutschland und die Digitalisierung, ein schwieriges Verhältnis. Der Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst ist aber hoffnungsvoll, dass wir es innerhalb der Europäischen Union noch in die Top 3 in Sachen Digitalisierung schaffen können. Wie das klappen soll und was Wintergerst von einer Digitalabgabe für die großen Tech-Konzerne hält, verrät er im Gespräch mit Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Hallo Herr Wintergerst.
Hallo Herr Willems.
Herr Wintergerst, Sie vertreten mit Ihrem Verband die Interessen der Digitalwirtschaft in Deutschland und Sie haben sich schon länger ein eigenständiges Digitalministerium gewünscht. Jetzt ist es da. Sind Sie happy?
Total. Also es war wirklich überfällig, denn wenn wir schauen, was in den letzten 2 Dekaden passiert ist, Deutschland ist immer weiter zurückgefallen, was die Digitalisierung der Verwaltung betrifft, aber auch bei den Unternehmen, auch der Infrastruktur und so freuen wir uns wirklich. Wir haben auch jahrelang darauf hingearbeitet, dass wir jetzt endlich ein Digitalministerium haben, das sich auch gleichzeitig noch um die Staatsmodernisierung kümmern soll.
Ist das ein kleiner Lobbyerfolg auch von Ihnen gewesen?
Das vermag ich gar nicht so wirklich sagen, weil ich glaube, da haben viele mitgeholfen, der Bitkom schon seit Jahren. Aber ich glaube, die Einsicht ist auch im politischen System gewachsen, denn wenn man mal schaut, was unter Bundeskanzlerin Merkel war, da hat man begonnen, eine Stabsstelle sozusagen im Kanzleramt zu bauen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. In der letzten Bundesregierung hat man es auf mehrere Ministerien verteilt. Das hat nicht funktioniert. Also war es quasi eine logische Schlussfolgerung, jetzt einen Punkt oben drauf zu setzen, nämlich ein eigenständiges Ministerium mit Umsetzungskraft. Und ich glaube, darauf kommt es im Wesentlichen an. Und das ist jetzt da.
Der neue Mann an der Spitze dieses Ministeriums ist Carsten Wildberger. Er kommt aus der Wirtschaft, ist zum Beispiel Chef von Mediamarkt und Saturn gewesen. Kannten Sie Carsten Wildberger schon vorher?
Er wusste, wer ich bin, ich wusste, wer er ist. Wir kannten uns nicht wirklich. Der große Unterschied war es, dass er vor seiner Vereidigung schon bei mir angerufen hat. Und das macht einen großen Unterschied in der Zusammenarbeit schon.
Wo haben Sie drüber gesprochen?
Wir haben uns einfach nur vorgestellt, wir haben uns verabredet, dass wir eng zusammenarbeiten wollen, dass wir uns demnächst treffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Distanz zwischen dem politischen System und den Unternehmen, die hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und jetzt ist wieder eine Nähe möglich, denn ohne die Unternehmen wird die Digitalisierung in Deutschland nicht funktionieren, ohne die Politik auch nicht. Also braucht es eine gute Zusammenarbeit. Und deswegen habe ich so geschätzt, dass er einfach angerufen hat. Und jetzt können wir dann auch gemeinsam loslegen und wir können schauen als Verband, wie wir ihn unterstützen können. Das ist auch die Aufgabe eines Verbands, nicht rumzumeckern, sondern zu unterstützen. Und er kann schauen, wo er die Akzente setzen kann und dann die Hilfe von der Industrie bekommt.
Und wenn wir mal den Startpunkt für dieses neue Digitalministerium definieren würden, wo steht Deutschland im Moment in Sachen Digitales?
Da muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu negativ anfange. Ich fange mal mit den positiven Sachen an von Deutschland. Also wir sind nach wie vor Platz 1 der Welt für die sogenannten Hidden Champions, also die mittelständischen Unternehmen, die Weltrang haben. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft. Wir sind Platz Nummer 4 in Investitionen in Technologie und Innovation. Also da sind wir wirklich gut dabei. Wir fallen aber schon ab bei Investitionen in Schlüsseltechnologie und Innovationsfähigkeit. Da sind wir nur noch Nummer 12. Und wenn es um die digitale Wettbewerbsfähigkeit geht, das Messen verschiedener Kennzahlen von verschiedenen Instituten, sind wir Platz 23. und bei der Cybersicherheit 33 und bei der Internetgeschwindigkeit 57. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen, dass wir da auf den mittel- oder hinteren Plätzen der Welt liegen. Und als drittgrößte Volkswirtschaft geht das nicht, wenn wir da stehen bleiben wollen. Wir müssen also mehr investieren und mehr tun im Bereich der Digitalisierung.
Herr Wintergerst, gehen wir mal in die Materie. Der neue Digitalminister Wildberger hat in dieser Woche sein erstes Vorhaben durchs Kabinett gebracht. Er hat den Ausbau der Telekommunikationsnetze, also zum Beispiel 5G in Sachen Mobilfunk und Glasfaserausbau, was die Kabel angeht, zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt. War das ein guter Start?
Das war ein sehr guter Start. Also zwei Sachen der Bundesregierung war ein guter Start. Nämlich einmal das Digitalministerium zu etablieren, das haben wir aber schon besprochen. Und der zweite Punkt war, und das fordern wir auch schon seit wirklich langer Zeit, die digitale Infrastruktur, also sozusagen unser Nervensystem in Deutschland, das muss deutlich ausgebaut werden, denn bei der Internetgeschwindigkeit sind wir Platz 57. Wir müssen also mehr Glasfaser haben. Wir müssen die Endpunkte mehr ausbauen. Wir haben zwar deutliche Fortschritte gemacht, aber wenn die digitale Infrastruktur nicht steht, dann wird ja auch weiter nichts passieren können, denn ohne die Infrastruktur können wir zwar viele Digitalprojekte haben, aber wir können sie ja gar nicht wirklich umsetzen.
Die ersten 100 Tage sind ja immer so ein magischer Marker für eine neue Regierung oder ein neues Ministerium. Was müsste in dieser Zeit vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung kommen?
Ja, also es gibt so einen ganz großen Wunsch, den ich habe. Das ist diese per Generalklausel, diese 2000 Schriftformerfordernisse, die wir in Deutschland haben, abzuschaffen. Also man muss bestimmte Dokumente immer persönlich unterschreiben, die man auch digital unterschreiben könnte. Ein so ein Thema in der letzten Bundesregierung war der Arbeitsvertrag. Ja, also heute sind viele junge Menschen an verschiedenen Standorten. Es gibt Homeoffice. Man kann auch seinen Arbeitsvertrag digital unterschreiben. Das ist dann wieder zurückgeführt worden. Man muss ihn zu Hause unterschreiben, in die Post schicken und dann wieder zurückgeben. Und das sind alles umständliche Prozesse, die man auch anders regeln kann. Man kann eine Schriftformerfordernis beibehalten, aber man könnte sie auch abschaffen. Wir haben davon 2000 Stück in Deutschland. Das wäre ein Thema. Und der zweite Punkt ist natürlich die größte Hürde für Digitalisierung in Deutschland. Das sind die digitalen Identitäten. Wenn wir also digitale Bürgerservices beim Rathaus abrufen wollen, wo wir nicht mehr hin müssen, weil wir vielleicht einen Meldeschein brauchen oder eine Geburtsurkunde, dann braucht man ja einen sicheren Zugang. Der sichere Zugang muss über eine digitale Identität erfordern. Und das umzusetzen ist, glaube ich, eins der großen Punkte, denn das würde ganz, ganz viel an digitalen Möglichkeiten für die Verwaltung geben.
Jetzt geht oft einher mit einer Digitalisierung die Angst, dass es dann nicht mehr sicher ist. Gerade digitale Identität. Der Gedanke vieler Menschen ist bestimmt als erstes, oh Gott, die klaut jemand im Internet und dann wird damit eingekauft. Wie sicher ist denn das?
Also man kann die Sachen schon sehr sicher machen, denn Deutschland hat eine gute Industrie auch für die Cybersicherheit. Also es gibt ja Schutzmechanismen, die man bauen kann für die digitalen Zugänge. Natürlich, aber das ist eigentlich in der ganzen Menschheit so gesehen. Als das Geld entstanden ist, gab es die Fälscher. Dann musste man das Geld sicherer machen. Dann gab es neue Sicherheitsmerkmale. Und in der digitalen Welt ist das auch so. Wenn man ein IT-System hat, dann gibt's Leute, die wollen da gerne rein und Schaden anrichten. Und deswegen macht man sicher. Und das ist natürlich bei den öffentlichen Verwaltungsleistungen ganz besonders wichtig, das gut und sicher zu machen. Und da haben wir schon die Fähigkeiten in Deutschland, das gut aufzusetzen und die Dinge wie eine digitale Identität sehr sicher zu machen.
In Sachen Digitalisierung kommt's auch sehr auf den Willen dazu an, nicht nur in der Bundesregierung, in der Politik, sondern auch bei Menschen und Unternehmen. Haben wir in Deutschland denn ein digital Mindset?
Ich würde sagen, noch nicht so ganz. Ich glaube, da sind ja drei Punkte da. Wir haben als Land ein wenig, würde man sagen, die Technologiebegeisterung verloren. Fragen Sie mich aber auch nicht, wo das wirklich herkommt. Wir merken das ja so, dass beispielsweise, wenn wir heute Behördengänge schon online erledigen können, ganz viele Menschen sagen das. Wir haben das im Bitkom über Umfragen herausgefunden. Also 73% der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen unsere Behördengänge online erledigen. Aber nur 15% machen das. Also es ist eine ganz große Lücke da und die Lücke liegt wahrscheinlich in der Unerfahrenheit, auch in der sogenannten digitalen Teilhabe, dass nicht jeder am digitalen Leben gleichermaßen teilnimmt, die jüngeren Leute mehr, die älteren Leute nicht so viel. Und diese Hürden muss man abbauen. Das heißt, die digitale Bildung muss schon früh in der Schule beginnen, beispielsweise IT als Pflichtfach. Machen nur 6 Bundesländer, der Rest nicht. Und wenn wir das mehr durchgängig hätten, die digitale Bildung früher anfangen würde, wenn die digitalen Teilhabeprogramme für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger größer werden, dann könnten wir einen Teil dieser Hürden abbauen.
Jetzt geht es in dem Fall viel um Menschen und um die Politik und um die Bildung. Aber ist es wirklich nur ein Problem von Politik und Menschen und nicht auch der Unternehmen in Deutschland?
Ja, das stimmt. Da haben Sie einen guten Punkt. Als Bitkom-Präsident schimpfe ich tatsächlich auch mit den Unternehmen. Sie müssten mehr investieren. Denn es geht nicht nur darum, dass die Bundesregierung oder die Verwaltung in Deutschland sich digital auf Vordermann bringt, um Kosten zu sparen, schneller und effizienter zu sein, um problemloser Bürgerservices anzubieten. Die Unternehmen müssen ja auch investieren in digitale Leistungen, sei es um sich besser und effizienter und transparenter zu gestalten in den internen Abläufen oder um eigenständige digitale Angebote an die Kunden anzubieten. Zum Beispiel der Maschinenbauer, der dann die Maschinendaten nimmt und dem Kunden neue Dienstleistungen anbieten kann, dass diese Maschine dauerhaft läuft und nicht so schnell zusammenbricht, wenn dann mal irgendwas kaputt geht zum Beispiel. Und da investieren die deutschen Unternehmen deutlich zu wenig und bleiben oft auf ihren alten Investitionen oder auf ihren alten Geschäftsmodellen sitzen.
Wir haben in dieser Woche auch, und zwar vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gehört, dass die Bundesregierung gerne eine 10%-Abgabe von Google, Facebook und Co. hätte. Die Argumentation dahinter ist, die Tech-Unternehmer machen in Deutschland und Europa Milliardenumsätze, speziell aus den Vereinigten Staaten, zahlen aber zu wenig Steuern. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Nun, er ist zumindest betrachtenswert, denn wenn Präsident Trump beispielsweise über die Importabgaben in die USA spricht, da muss man natürlich die Importabgaben in die Europäische Union auch betrachten. Und natürlich sind dort ganz viele Digitalprodukte und Digitaldienstleistungen dabei, sodass eigentlich das sogenannte Handelsbilanzdefizit zwischen diesen Regionen ganz gering ist. Und das wird ja immer angekreidet von Präsident Trump. Also von daher ist das betrachtenswert. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, denn der ganze Verkehr im Internet, also die ganzen Datenmengen, die laufen ja über Infrastrukturen, die über die Investitionen der europäischen Investitionen gemacht worden sind. Also die ganzen Telekommunikationsunternehmen mussten ja die digitale Infrastruktur aufbauen. Genutzt und profitabel genutzt wird sie im Kern von den großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und von daher muss man schauen, ob es da auch einen Ausgleich geben könnte, der eben halt diese Investitionen auch rechtfertigt, die ja die Telekommunikationsunternehmen in Europa gemacht haben.
Herr Winterkast, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese Regierung nicht vorzeitig zerbricht, dass wir 4 Jahre schwarz-rot, 4 Jahre ein Digitalministerium haben werden. Am Ende dieser Legislaturperiode 2029, wo muss Deutschland, das digitale Deutschland, da stehen?
Also das würde ich wieder an den Kennzahlen festmachen, die ich schon mal genannt habe. Wir sind ja in dem sogenannten DESI-Index in Europa nur auf Nummer 13, weil wir halt eine schlechte digitale Verwaltung haben. Also der DESI-Index sagt aus, wie der Digital and Economy Society Index ist. Da werden alle 27 Länder gemessen. So, wir stehen dann auf Nummer 3. Und wenn wir Nummer 3 geschafft haben, dann sind wir da, wo ich glaube, wo wir hingehören.
Soweit die Zielvorstellung, wo wir stehen müssen. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir da stehen werden?
Also auf jeden Fall werden wir vorwärts kommen, denn die Regierung hat schon mal einen guten Start hingelegt. Wir haben ein Digitalministerium, ein Ministerium für Staatsmodernisierung mit guter Ausstattung. Wir werden die digitale Infrastruktur Deutschlands ausbauen. Dazu sind schon Maßnahmen verabschiedet worden. Ich denke, es werden weitere Maßnahmen folgen und auch die Unternehmen werden dann wieder Vertrauen gewinnen und mehr investieren. Und wenn das in Kombination passiert und wir einen dritten Punkt hinkriegen, dass wir Deutschland insgesamt digital affiner machen, dann sind wir wieder auf der Gewinnerstraße. Und ich halte das nicht für unmöglich, sondern für gut möglich.
Mitkommen, Präsident Ralf Wintergerst war das im Gespräch mit dem Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Am Mikrofon ist Jakob Bauer. Eine Mischung aus Museum und Kulturbibliothek ist das Victoria and Albert East Storehouse in London. Das hat gestern eröffnet. Hunderttausende Kulturgegenstände lagern da, die man sich anschauen kann und man kann sie auch zur persönlichen Ansicht bestellen. Gabi Biesinger berichtet.
Man könnte meinen, man streift durch ein Hochregallager wie in der IKEA-Markthalle, wo man seine Bausätze abholt. Verschiedene Stühle in langen Reihen, Tische, Kommoden übereinander gestapelt in den Regalreihen aus Metall. Dazwischen dann aber auch antike Vasen, Ölgemälde, Renaissance-Roben. Also nicht IKEA, sondern Victoria and Albert East Storehouse. Ein enormer Kunstfundus, der einzigartig präsentiert wird, schildert Kuratorin Georgia Heseldine.
We're really a world first.
Kein Museum weltweit hat bisher seine Sammlungen so einsehbar gemacht. Besucherinnen und Besucher können quasi durchs gesamte Archiv streifen. Als ganz besonderen Service bietet das V&A Storehouse an, dass man sich Objekte zur Ansicht bestellen kann. Wer sich als angehender Modedesigner etwa für die Machart von Elton Johns Bühnenoutfits interessiert, kann einen Termin machen und sich bis zu 5 Kleidungsstücke ganz genau angucken.
It doesn't really matter what it looks like on the outside. What you want to do is look inside.
Man will die ja nicht nur von außen sehen, sondern den Saum und die Nähte auch von innen unter die Lupe nehmen. Das geht in anderen Museen nicht. Für Wissenschaftler und Menschen mit berechtigtem Forschungsinteresse ist es in vielen Museen möglich, bestimmte Objekte genauer zu betrachten. Dass das jetzt ohne spezielles Anliegen jeder kann, empfindet Georgia Heseldine als Demokratisierung einer nationalen Sammlung, die allen gehört.
This is a national collection. We should all be able to come to and use as a resource.
160 Termine für die persönliche Betrachtung von Objekten bietet das V&A Storehouse ab jetzt jede Woche an. Dabei gehe es auch um ganz praktische Lebensentscheidungen.
They don't know what to wear on their wedding day.
Eine Braut, die sich nicht entscheiden kann, was sie zur Hochzeit tragen soll. Sie guckt sich 5 Kleider an, total unterschiedlicher Stil, komplett unterschiedliche Epochen. Und wir sind alle ganz gespannt, wofür sie sich entscheidet.
Das neue Victoria and Albert East Storehouse in London, Gabi Biesinger berichtete.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Horsten Altenhöhner. Guten Abend. Die Bundesregierung hat in ihrer Asylpolitik einen Rückschlag erlitten. Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist laut einer Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes rechtswidrig. Im konkreten Fall ging es um 3 Somalier, die von Frankfurt-Oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Innenminister Dobrindt sieht aber dennoch keinen Grund, etwas an der Praxis zu ändern.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock ist zur Präsidentin der UNO-Generalversammlung in New York gewählt worden. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt. Bei der geheimen Wahl erhielt Baerbock 167 Stimmen. Sie tritt ihr Amt Anfang September an. Aus New York Martin Ganselmeier.
In ihrer Rede nach der Wahl kündigte Baerbock an, dass sie sich in ihrer einjährigen Amtszeit um die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten kümmern will. Gleichzeitig werde sie sich für Reformen einsetzen, um die Vereinten Nationen auch in schwierigen Zeiten zu stärken.
Die Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Das Gespräch in Istanbul dauerte etwa eine Stunde. Einen Durchbruch gab es nicht. Beide Seiten vereinbarten aber erneut, Kriegsgefangene auszutauschen, diesmal vor allem Schwerverletzte und junge Menschen. Außerdem sollen tausende Leichen übergeben werden. Mit Unterstützung des Software-Milliardärs Hasso Plattner soll ein neuer Universitätsstandort in Potsdam entstehen. Das teilten dessen Stiftung und die Landesregierung mit. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
Bei den French Open in Paris ist